Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und heute ausnahmsweise mal nicht mit mir im Studio, sondern zugeschaltet ist mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp.
Hi Georg.
Ja, die Promi-Investoren wie Warren Buffett oder Michael Burry, die faszinieren die Anleger. Sie bewegen Milliarden und sie machen immer wieder durch ungewöhnliche Deals auf sich aufmerksam. Wir wollen deswegen in der heutigen Folge einmal darüber sprechen, was man als Privatanleger eigentlich davon lernen kann und ob es sinnvoll ist, auf die Promi-Investoren zu schauen.
Ja, und heute ist auch eine ganz besondere Folge, muss man vielleicht so am Anfang direkt mal sagen, denn wir feiern Geburtstag. Wir sind jetzt ein Jahr alt. Also Georg, eigentlich hättest du heute deine Gitarre mitnehmen müssen und uns noch so ein kleines Geburtstagsständchen singen müssen, oder?
Das kann ich dir gerne gleich nach der Aufnahme unten singen, denn die Gitarre habe ich tatsächlich dabei.
Wundervoll, toll. Also ein Jahr Börsenwoche und ja, da sprechen wir heute auch über ein sehr, sehr spannendes Thema, würde ich sagen, ne?
Genau, wir sprechen über Promi-Investoren. Das sind ja nicht nur Michael Burry und Warren Buffett, sondern zum Beispiel auch Katie Wood oder David Einhorn, der Hedgefondsmanager. Also die richtig Milliarden bewegen. Und ich habe schon Katie Wood genannt. Die blickt ja in diesem Jahr, zumindest zum Jahresstart, auf den besten Monat, den ARK Invest, ihr Unternehmen und ihr Fonds, je hingelegt haben. Und du hast ja mit Katie Wood auch was gemeinsam, Philipp, oder?
Genau, also erstmal bester Monat in der Fondsgeschichte, 30% plus hat Katie Wood jetzt im Januar gemacht, also schon eine ordentliche Hausnummer und ja, wir haben tatsächlich was gemeinsam und zwar hat Katie Wood ja ein Faible für Coinbase, ist die zweitgrößte Kryptobörse, nachdem FTX ja letztes Jahr vor die Hunde gegangen ist und immer wieder kauft sie Coinbase hinzu, verkauft die Aktie, wenn es mal wieder nach einem Krypto-Crash bergab geht und ich habe tatsächlich mir ein eigenes Weihnachtsgeschenk gemacht und mir selbst ein, zwei Coinbase-Aktien ins Depot gelegt vor kurzem. Georg weint jetzt schon innerlich, wenn er das hört.
Was denn nun, eine oder zwei?
Ja, ich sage jetzt nicht wie viele, aber ein paar habe ich mir schon gegönnt. Ne? Coinbase hat ja massiv an Wert verloren, war also für einen Schnapper zu haben. Mittlerweile, um dich zu beruhigen, bin ich aber schon wieder davon abgesprungen. Das war dann wirklich nur so ein mal mitnehmen, was geht. Ging auch
jeder auf. Darf sich ja hier finanziell ruinieren, wie er möchte. Da
ruiniert
gar nicht.
Also ich meine, unser Slogan als Börsenwoche ist natürlich profitieren statt spekulieren. Das war jetzt natürlich eine vollkommen andere Kiste, wenn man sich mal anschaut, wie zuletzt so die Umsatz- und Transaktionsentwicklung von Coinbase war. Das war ja eine absolute Katastrophe. Ging jetzt für den Moment trotzdem auf. Würde ich Coinbase als langfristiges Investment halten? Ich wäre da eher vorsichtig gerade. Wäre vielleicht auch gut, den Risikohinweis jetzt mal zu erwähnen, oder? Wenn der Frohn hier schon so ein Zeug erzählt.
Ja, genau. Also macht das, was der Philipp tut, auf keinen Fall nach. Das zum einen. Und zum anderen ist es natürlich insgesamt so, dass wir hier einen Anlagepodcast machen, der informieren soll und unterhalten, aber keine Anlageberatung erbringt. Und ihr natürlich die Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft, auf eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung macht. Und wie sinnvoll es dabei ist, sozusagen die Profi-Investoren sich zum Vorbild zu nehmen, da wollen wir heute drüber sprechen. Wir haben schon über Katie Wood kurz gesprochen, dass sie auch mit dir in Coinbase investiert. Wie ist sie denn insgesamt unterwegs oder wieso vielleicht für die, die sie noch nicht kennen, wieso ist sie so bekannt?
Katie Wood ist ja so die schillernde Tech-Investorin, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also mit dem ARK Innovation Fonds hat sie ja einen großen Flaggschiff-Fonds aufgelegt, wo es ja wirklich nur um Tech-Werte geht. Also um es mal ganz platt zu sagen, vielleicht so die amerikanische Version von Frank Thelen und ungefähr so gut entwickelt sich der Fonds, auch wenn man mal ganz ehrlich ist. Also in den letzten 5 Jahren steht der Fonds mit Verlusten da. Also ich meine 5% in den letzten 5 Jahren. Das letzte Jahr war natürlich ein absolutes Horrorjahr für alle, die in Tech investieren. Minus 60% roundabout. Vergleichen wir mal mit dem MSCI World, so der breit gefasste Aktienindex, der Weltaktienindex. Da wäre man natürlich deutlich besser mitgefahren. Also, Katie Wood setzt halt vor allem auf Tech-Werte, Wachstumswerte.
Die größte Position im Fonds ist Tesla.
Lief auch grandios letztes Jahr.
Sehr, sehr großer Tesla-Fan und sehr optimistische Annahmen zu Tesla hatten wir ja in der vergangenen Woche mit dem Kollegen Seiwert auch besprochen. dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle von Katie Wood ein bisschen zu optimistisch war und ist. Und aber es bringt ihr natürlich, wenn sie solche Prognosen raushaut, wie zum Beispiel, dass Tesla mit Robotaxis im Jahr 25 bis zu 300 Milliarden Dollar Umsatz macht.
Sind die noch zwei Jahre, wer weiß, was kommt.
Genau, dann ja. Ja, ist natürlich trotzdem sportlich, aber es bringt natürlich Aufmerksamkeit, wenn man so steile Thesen vertritt und sie hat auf jeden Fall, denke ich, ihre Fans. Aber es gibt ja, wenn man jetzt bei den Promi-Investoren sich mal umschaut, natürlich nicht nur, sagen wir mal, Investoren wie Katie Wood, die voll auf Wachstum und Disruption setzen.
Vielleicht muss man kurz auch sagen, Katie Wood verteidigt das ja auch immer, ne? Also sie hat ja einen eigenen Blog, wo man ja sämtliche ihre Anlageentscheidungen nachvollziehen kann, wo sie sich immer sehr detailliert auch darüber auslässt, warum sie jetzt nochmal Coinbase kauft, nochmal Tesla, wo der Kurs doch so abgesackt ist, wo doch die Zinswende ja auch gewisse Probleme mit sich bringt.
Ja,
ne?
Sie rechnet ja auch mit der amerikanischen Zentralbank dafür ab, dass sie die Zinsen erhöht.
Genau. Ja, aber ne, sie sagt auch, ja, also ne, man kann jetzt Tech-Werte, Wachstumswerte, die ja in Zukunft irgendwann mal zu den neuen großen Gewinn- und Dividendenbringer vielleicht auch avancieren sollen, nicht mit so gestandenen Unternehmen vergleichen, die schon seit vielen Jahrzehnten auf dem Markt sind. Also dass die Finanzkennzahlen, die man für die Analyse hinzuzieht, für Tech-Werte vielleicht nicht so ganz die beste Vergleichsbasis sind, sagt sie zumindest.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wurden die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Zeit eigentlich zu dem, was sie sind? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse? Hören Sie mit uns hinter die Kulissen in Chefgespräch, Deutschlands erstem True Success Podcast. Meine Wirtschaftswoche-Kollegin Varinia Bernau und ich, Konrad Fischer, gewähren Ihnen exklusive Einblicke in Unternehmen und die Menschen dahinter. Analysieren faszinierende Lebensläufe und vermitteln wertvolle Karrieretipps. Hören Sie rein. Chefgespräch auf vivo.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Genau. Katie Wood hat ja sozusagen einen Hochrisikoansatz, setzt auf Wachstum, Disruption und so weiter. Aber es gibt ja auch große Investoren, die ganz andere Ansätze verfolgen und ganz anders positioniert sind. Und das Musterbeispiel ist natürlich Warren Buffett, oder?
Absolut. Er ist ja quasi so das komplette Gegenstück. Also Buffett, den sollte man auch richtig schreiben. Also ich verdödel das auch immer. Bitte mit 2 T, sonst schreibt man einfach nur Buffet. Und das wird dem guten Mann nicht ganz zurecht. Genau, und er verfolgt halt einen vollkommen anderen Ansatz. Also er verfolgt die sogenannte Value-Strategie. Also schaut sich Unternehmen mit einer gewissen, mit Substanz quasi an. Er will wachstumsstarke Unternehmen, die schon lange profitabel auch sind, die eine gewisse Marktmacht haben und setzt da halt nicht darauf, okay, ich suche es einfach das nächste große Pferd, was durch die Decke geht, sondern schaut sich viele Kriterien da an.
Tesla zum Beispiel findet man bei Warren Buffett im Portfolio nicht.
Dafür aber Apple.
Apple bei ihm die größte Position.
Ohne Tech,
da kann man vielleicht so ein bisschen an diesen beiden Positionen auch die unterschiedlichen Prioritäten ablesen.
Ja, so ein bisschen
Tesla ist
natürlich auch
eine Aktie mit viel Fantasie.
Sein Portfolio ist auch so ein bisschen ja so ein Spiegelbild seiner eigenen Interessen, ne? Und
das ist so. Also er hat ja, glaube ich, viele Finanzwerte, Visa und so
Bank
weiter.
Bank of America ist, glaube ich, die zweitgrößte Position nach Apple. Und natürlich,
ja, aber Buffett ist ja, und ich glaube, das kann man auf jeden Fall als Privatanleger, werden wir gleich auch noch drüber sprechen, was man sozusagen von den großen Investoren lernen kann. Buffett bewegt sich ja gerne in Bereichen, in denen er sich gut auskennt und die er versteht. Und ich glaube, das ist auch für Privatanleger wichtig, dass man das, was man in das man investiert, auch versteht und nicht, weil wenn man es nicht versteht, dann weiß man auch nicht, welche Chancen und Risiken eigentlich drin liegen in dem Investment, das man macht. Deswegen wäre das schon mal eine Lehre sozusagen von den großen Investoren.
Die man auch mitnehmen kann.
Wenn wir jetzt von Buffett einmal weggehen, dann der ist ja sozusagen der klassische Value-Investor. Es gibt ja noch aktivistische Investoren, die bei Unternehmen einsteigen und richtig Terz machen.
Zum Beispiel der Herr Elliott, ja, zum Beispiel.
Der Herr Elliott heißt Herr Singer, also der ist er heißt Paul Elliott Singer und sein Fonds heißt Elliott. Genau, und der steigt bei Unternehmen ein und sagt, guckt mal hier, ihr könnt euch zum Beispiel aufspalten und so weiter und so fort und dadurch Wert für Aktionäre schaffen. Das ist ja eine Strategie, an die man sich zum Beispiel als Privatanleger auch gut dranhängen kann, oder?
Ja, natürlich. Einfacher ist natürlich trotzdem in ETF zu gehen, aber man kann ja natürlich auch über diese Konstrukte reingehen, ne?
Nutzt du das denn? Gibt es einen Investor, dem du folgst und wo du schaust, was macht der eigentlich gerade?
Absolut nicht. Also ich habe ja schon öfter im Podcast gesagt, dass ich eher so der ETF-Anleger bin. Und zwar nicht bei Cathy Wood, auch wenn sie mit dem ARK Innovation Fonds ja auch einen ETF da gestartet hat. Aber ich bin da doch eher so der langweilige ETF-Sparer. Du bist ja schon etwas aktiver unterwegs, würde ich sagen.
Ja, wobei ich jetzt auch nicht das alles hauteng verfolge, aber dass zum Beispiel Paul Singer bei Fresenius eingestiegen ist, das ist ja ein Unternehmen in der Krise. Das machen die Aktivisten ja sehr gerne, dass sie sozusagen in Aktien reingehen, die stark gefallen sind und halt durch günstig. Verschiedene Maßnahmen versuchen, einfach Wert zu heben und den Kurs wieder auf Vordermann zu bringen.
Und wie oft funktioniert das?
Und das, also bei Elliott ist mir zumindest sehr positiv in Erinnerung das Engagement bei Stada. Das war ja so ein Generika-Hersteller, der inzwischen übernommen wurde. Und da war Elliott mit dabei und hat für sich, natürlich in erster Linie, aber wenn man als Trittbrettfahrer drauf gesetzt hat, auch für Aktionäre ordentlich was rausgeholt im Zuge der Übernahme. Und insofern kann natürlich interessant sein, wo gehen die Aktivisten rein, was machen sie da? David Einhorn wäre ja auch noch so ein Beispiel, der darauf gedrängt hat, dass Apple mehr ausschüttet. Wozu es ja dann...
Wozu auch gekommen ist, einer der wenigen Tech-Werte, die letztlich Dividende auszahlen.
Apple hat ja ganz lange keine Dividende bezahlt und keine oder kaum Aktien zurückgekauft. Und seit 10 Jahren ungefähr machen sie das in großem Stil. Und da hatte der David Einhorn auch ganz massiv drauf gedrängt. Und insofern ist natürlich immer mal interessant, was machen die was machen die Aktivisten so zum Beispiel.
Aber auch bei Buffett kann ich mich ja auch letztlich dranhängen. Ne? Mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway ist ja auch börsennotiert, sogar zweimal muss man ja sagen. Gibt da ja zwei unterschiedliche Aktien, eine A- und eine B-Aktie. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Georg. Also bei der A-Aktie würde ich jetzt nicht zuschlagen, glaube ich. Die ist doch ein bisschen
teuer. Ne?
Die ist ein bisschen teuer, ist die teuerste Aktie der Welt mit, ich meine so 426.000 Euro, als ich das letzte Mal geschaut hatte. Also ein unfassbarer Klopper. Aber also der Einstieg mit der B-Aktie ist dann doch für Privatanleger doch auch drin. Und wenn man sich mal anschaut, wie so Buffett zum Beispiel im letzten Jahr angeschaut hat, was ja wie gesagt ein Höllenjahr war, mit dem MSCI World kamst du auf -13% und er kam halt immerhin auf 3%. Also er hat da auch mal wieder den Markt geschlagen tatsächlich.
Ja, gerade in schlechten Phasen ist natürlich Buffett jemand, an dem man sich orientieren kann, weil er schon seit, ich glaube, Ende der 50er Jahre am Markt sehr erfolgreich ist und über so eine lange Zeit die Märkte schlägt. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Und da kann man auf jeden Fall mal gucken, was er so macht. Es ist ja öffentlich, was im Portfolio ist von Berkshire. Und wenn man langfristig ausgerichtet ist, kann man sich da sicher ein bisschen Inspiration holen.
Er wird ja auch gerne als das Orakel von Omaha bezeichnet.
Ja, für seine Bonmots. Fällt dir eins ein?
Er hat so viele Zitate. Also eins hast du ja gerade auch schon genannt. Investiere nie in eine Aktie, dessen Geschäftsmodell du nicht verstehst. Und ich glaube, eins war auch irgendwie, investiere in ein Unternehmen, das auch der letzte Blödhansel führen kann. So frei nach dem Motto quasi.
Genau, denn irgendwann wird das passieren. Genau,
genau, so ging es weiter.
Also Buffett ist natürlich dadurch, dass er, also zum einen klar ist er erfolgreich, aber er ist natürlich auch so charmant, intelligent und auch witzig und deswegen sicherlich einer der bekanntesten Investoren.
Und großer Bitcoin-Hasser, muss man an dieser Stelle ja auch nochmal sagen.
Ja, ich glaube Peter Thiel hat ihn...
als senilen Opa bezeichnet letztes Jahr.
Ja, genau. Also Peter Thiel ist ja der große Krypto-Fan.
Der
Klammer
aber auch
auf,
alles verkaufte, nachdem er
abgelehnt genau. Und nur öffentlich sagt, dass er da so total von überzeugt ist. Genau, der hat Buffett dafür schwer attackiert, dass er skeptisch gegenüber Bitcoin und Kryptowährung insgesamt ist.
Unterscheidet ihn auch mal wieder von Cathy Wood. Aber es gibt ja noch einen anderen, der ja auch sehr öffentlichkeitswirksam auch gerne ist und über den ja auch schon, naja, ich glaube jeder, der bei Netflix oder im Kino mal unterwegs war, der hat diesen Namen auch schon mal vernommen, nämlich Michael Burry.
Da musst du, glaube ich, erklären, wer das eigentlich ist.
Genau, ist halt einer der bekanntesten Shortseller. Also bekannt geworden ist er ja letztlich dadurch, dass er gegen den US-Häusermarkt gewettet hat. Also er hat früher erkannt, ey, irgendwas am US-Häusermarkt stimmt nicht. Hinterher ging es auch auf, die Kredite sind massiv ausgefallen in den USA und haben letztlich ja die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöst. Und damit, mit dieser Wette hat er wirklich Millionen gemacht. Ich meine, diese eine Wette hat eine Rendite von irgendwie 480% oder so gebracht. Also es war schon ordentlich. Und seitdem wird ja auch Michael Burry immer wieder rangezogen als Marktexperte, der vermeintlich irgendwelche Unheile kommen sieht.
Was zum Beispiel auch bei Tesla wieder. Er hat ja, glaube ich, im Moment auch interessante Dinge am Laufen, oder?
Genau, also er hatte zwischenzeitlich, also er hat früh erkannt, auch letztes Jahr, hey, das ist an den Märkten, das sieht alles nicht ganz so rosig aus, die Inflation wird erstmal bleiben, wir werden Zinserhöhungen spüren, ist für die Aktienmärkte nicht so geil. Und dann hat er quasi ja seinen gesamten Aktienbestand verkauft, bis auf einen Wert vorerst. Letztes Jahr, es war dann ein Gefängnisbetreiber, die Geo Group. Also in seinem Portfolio findet man jetzt nicht unbedingt so die Werte, die man so landläufig kennt, sondern wirklich eher so, ja, ziemliche Nischenunternehmen. Ne? Und mittlerweile hat er noch einige weitere Aktien aufgestockt. Darunter ist noch ein weiterer Gefängnisbetreiber. Also die scheint es ihm irgendwie angetan zu haben.
Aber genau, ich glaube, an der Stelle erkennt man natürlich auch, dass man es als Privatanleger nicht nachmachen sollte. Ja, ein Portfolio, das zu 100% aus Gefängnisbetreibern
ist nicht so
besteht,
ganz diversifiziert.
Das ist, glaube ich, unter Risikogesichtspunkten, Chance-Risikogesichtspunkten für Privatanleger eher nicht so empfehlenswert. Aber jetzt mal konkret gefragt, wie kann ich denn überhaupt die Trades oder die Aktionen der Großen, ja, das sind ja vor allem Amerikaner, der großen Spieler am Kapitalmarkt, wie kann ich die für mich persönlich nutzen?
Also erstmal kann ich ja schon ziemlich gut einsehen, wer was wann gemacht hat. Also klar, bei Cathie Wood steht alles auf der Internetseite quasi, da wird sehr oft aktualisiert, welche neuen Werte halt ins Portfolio reinkommen. Und wenn ich diesen ETF kaufe, dann wird das ja sowieso automatisch gemacht.
Also Cathie Wood hat sozusagen einen gemanagten ETF.
Genau, ein aktiver ETF. Darüber haben wir ja auch schon mal hier im Podcast ausführlich gesprochen. Und zum Beispiel bei Michael Burry oder so, die unterliegen ja auch gewissen Offenlegungspflichten, weil sie ja nicht nur ein, zwei Aktien kaufen, sondern schon ein paar mehr, sodass man dann eine Meldung machen muss. In dem Fall zum Beispiel bei der US-Börsenaufsicht SEC. Also da kann ich dann schon mal gucken, was machen die denn da so. Aber mittlerweile ist mein Eindruck, wird da sowieso sehr, sehr ausführlich darüber berichtet, wenn Michael Burry und sonst wer irgendwas machen.
Ja, also ich bekomme es sozusagen mit, aber welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Das ist
spannende
Frage ist.
Genau, also erstmal kommt es natürlich darauf an, was bin ich für ein Typ Anleger? So Typ Spekulation geht dann vielleicht eher auf Cathie Wood. Ist das empfehlenswert? Ich wage es zu bezweifeln. Aber es zeigt natürlich auch, dass nicht alles, was die großen Star-Investoren machen, für den einzelnen Privatanleger letztlich so das Richtige sind. Ich meine, wenn Michael Burry, der jetzt mit ein, zwei Wetten mega erfolgreich war, Erfolg hatte, aber für einen Privatanleger, wie du schon sagtest, ist es jetzt nicht so die beste Idee, alles auf eine Aktie zu legen. Kann ich mich davon inspirieren lassen und selber dann schauen, ist das Unternehmen lohnenswert, da rein zu investieren, ja oder nein? Aber ich sollte da jetzt nicht meine gesamte Anlagestrategie drauf ausrichten, würde ich sagen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Ja. Wo wir gerade von großen Investoren sprechen, es gibt ja natürlich einmal die Aktivisten, die sozusagen in Unternehmen investieren und das Unternehmen auch kritisieren und bestimmte Anregungen haben bezüglich, ja, wie es denn in Zukunft laufen soll, aber die ja ein Interesse daran haben, dass der Aktienkurs steigt. Es gibt aber natürlich auch die Leerverkäufer, die auf fallende Kurse setzen. Und Bill Ackman zum Beispiel hat ja mal bei Herbalife, glaube ich, ganz lange massiv auf fallende Kurse gesetzt und das Unternehmen auch mit einer negativen PR-Kampagne überzogen. Und ein aktuelleres Beispiel ist ja zum Beispiel die ganze Geschichte um Adani. Das ist dieser indische Milliardär, der eine weit verzweigte...
Ist er noch Milliardär?
Auf dem Papier ganz sicher. Jedenfalls hat er eine sehr weit verzweigte Unternehmensgruppe in Indien und da gab es Vorwürfe von einem amerikanischen Shortseller. Auch das ist ja für Anleger durchaus interessant.
Ja, aber auch, wie du sagst, sie verfolgen natürlich auch gewisse Eigeninteressen und es ist schwer, da manchmal hinterherzukommen. Manchmal haben sie recht, wir haben es gesehen bei Wirecard, wir haben es gesehen bei Adler, aber da als Privatanleger hinterherzurennen, ist ja mitunter auch oft relativ schwierig, oder?
Das stimmt, aber ich würde auf jeden Fall nicht den Fehler machen, den ja bei Wirecard auch ganz viele gemacht haben, die gesagt haben, okay, der Herr Pering, das war damals einer der Leerverkäufer, die gegen Wirecard Vorwürfe erhoben hat, der hat ein finanzielles Eigeninteresse, also beschäftige ich mich überhaupt nicht mit seiner Kritik.
Nee, ich meine, Shortseller, die haben ja auch letztlich so eine bereinigende Marktwirkung ja auch, ne? Also die fischen ja schon letztlich auch die gammeligen Stinkefische aus dem Teich.
So ist es. Also die suchen sich natürlich Unternehmen aus, die auch eine gewisse offene Flanke irgendwo bieten. Und als Anleger würde ich auf jeden Fall mir immer anschauen, was ist denn eigentlich der inhaltliche Kern dessen, was da vorgeworfen wird. Und da muss man natürlich eine Risikoabwägung treffen, wie schwer beeinflusst das den Kurs. Ne?
Vor allem ist ja auch die Frage, wann steige ich da in diese Short-Wette ein? Also Michael Burry ja zum Beispiel hat ja auch sehr, sehr früh gegen Tesla gewettet, ne? Der große E-Auto-Bauer, war damit aber etwas früh dran. Ne? Also so richtig bergab ging es ja irgendwie Mitte letzten Jahres dann mit Tesla und da war er schon längst drin. Und ja, es hat lange gedauert, bis die Wette dann tatsächlich aufging.
Das würde ich Privatanlegern ohnehin nicht empfehlen, sozusagen short zu gehen, weil man natürlich selbst, wenn man jetzt weiß, wenn man sicher weiß, das Unternehmen XYZ ist ein Betrug, dann bedeutet das ja noch nicht, dass der Kurs deswegen fällt, weil dieses Wissen am Markt ja möglicherweise nicht existent ist oder sich nicht durchsetzt, so wie
Stichwort
bei Wirecard.
Ja.
Bei Wirecard der Fall war, also bei Wirecard konnte man relativ sicher ab einer gewissen Zeit vor der Insolvenz sagen, dass es sehr viele rote Flaggen gibt und alles sehr seltsam aussieht. Trotzdem hat sich der Aktienkurs einfach noch lange gehalten und auch Profi-Investoren waren da noch sehr lange dabei.
Frank Thelen zum Beispiel.
Ja, oder der Kollege Albrecht von der DWS, der jetzt nicht mehr bei der DWS ist. Shorten ist grundsätzlich sehr gefährlich, selbst wenn man sozusagen weiß, dass irgendwas im Busch ist.
Genau.
Aber ich würde es eher andersrum sehen. Wenn ich jetzt eine Aktie habe und da wird ein Short-Bericht drüber verfasst, dann würde ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen und mal gucken, ob das, was an Substanz dran ist und ob das meine Investmentthese irgendwie beeinflusst.
Und das kann man auch ja zusammenfassen mit Blick auf die Star-Investoren. Ja, es kann eine Inspiration sein. Ja, ich kann mal gucken, was machen die so. Aber so einzig und allein meine Anlagestrategie darauf ausrüsten, das sollte man jetzt nicht. Also vielleicht kann man da die ein oder andere Idee als Portfoliobestandteil hinzufügen. Aber es sollte jetzt nicht à la Michael Burry sein, dass man alles auf Geo setzt. Also das wäre jetzt, glaube ich, nicht so im Sinne der meisten Anleger.
Genau, also ich denke, das kann man gut so zusammenfassen. Anschauen, inspirieren lassen, vielleicht auch mit den Argumenten sich befassen. Klar, aber man muss natürlich auch immer sehen, dass Profi-Investoren, die Milliardenvermögen bewegen und möglicherweise Hedgefondsmanager, also Bill Ackman zum Beispiel ist ja ein Hedgefondsmanager oder Paul Singer, dass die natürlich anders am Kapitalmarkt sich bewegen und bewegen müssen und bewegen können, als das bei Privatanlegern der Fall ist. Deswegen würde ich das ganze Thema auch nicht überbewerten. Aber selbst ich würde zum Beispiel mal bei Katie Wood reingucken ins Portfolio. Was ist da eigentlich so alles drin?
Ob du doch Coinbase kaufst?
Nee, das jetzt gar nicht. Ich würde auf jeden Fall nicht blind das kaufen, was bei Katie Wood im Portfolio ist, weil mich einfach ihr Research zu Tesla gelinde gesagt etwas erschreckt hat. Aber es ist ja trotzdem interessant, mal zu gucken, okay, welche Unternehmen sind da drin, denen sie zumindest große Sprünge zutraut und sich mal damit näher zu befassen und das sozusagen als Ausgangspunkt zu nehmen. Ne? Nicht als Endpunkt, sondern als Ausgangspunkt.
Eben, also es lohnt sich immer mal über den Tellerrand zu schauen. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat und so ganz allgemein, sind wir natürlich immer dankbar für Feedback. Und da könnt ihr mal auf vivo.de/zufriedenheit gehen und uns einfach mal sagen, was gefällt euch am Podcast Börsenwache, was können wir besser machen und uns einfach mal eure Befindlichkeiten mitteilen. Das würde uns sehr freuen.
Genau, auch gerne per Mail, auf den bekannten Kanälen, wie ihr möchtet. Da freuen wir uns sehr. Und wir sagen heute danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sind ja heute das erste Mal sozusagen auch zu sehen.
Vielleicht auch erschreckend.
Vielleicht auch erschreckend, wer weiß, wenn man bisher nur unsere guten Stimmen kannte und jetzt sieht, wie verbraucht wir schon aussehen von vielen Börsenwoche, von einem Jahr Börsenwoche. Aber jedenfalls danke, dass ihr dabei wart, auf welchem Kanal auch immer und hoffentlich bis zur nächsten Woche.
Düsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.